Deutschlandfunk, Kulturfragen.
Mit Dirk Fuhrig. Ich begrüße Sie zu unserer Sendung, in der ich mich mit der französisch-marokkanischen Schriftstellerin Leila Slimani unterhalte. Und zwar darüber, wie die Debatte über die Folgen der Kolonisierung in Frankreich geführt wird. Leila Slimani zählt zu den wichtigsten Gegenwartsautorinnen Frankreichs. Für ihren Roman »Dann schlaf auch du« erhielt sie 2016 den Prix Goncourt. Das Buch brachte den Konflikt zwischen modernen, urbanen Lebenswelten und der sozialen Realität in den Vorstädten, in denen viele Migranten leben, auf den Punkt. Leila Slimani wurde 1981 in Marokko geboren und hat sich als Journalistin mit dem Verhältnis zwischen Frankreich und den ehemaligen Kolonien in Nordafrika beschäftigt. Mehrere Veröffentlichungen hatten die Geschlechterbeziehungen in Marokko und die Sexualität, vor allem der marokkanischen Frauen, zum Thema. 2017 hat Staatspräsident Emmanuel Macron Leila Slimani zu seiner Beauftragten für die Frankophonie ernannt. Französisch ist bis heute die Verkehrssprache in zahlreichen Ländern, unter anderem Afrikas, die einst zum kolonialen Besitz Frankreichs gehörten. Ich habe mit Leila Slimani auch über ihren neuen Roman Le Pays des Autres gesprochen. Darin schildert sie die Konflikte zwischen Frankreich und seinem Protektorat Marokko, das am 2. März 1956 seine Unabhängigkeit erhielt. Das Buch soll im kommenden Frühjahr auf Deutsch unter dem Titel »Das Land der Anderen« im Luchterhand Verlag veröffentlicht werden. Bonjour, Leila Slimani.
Bonjour.
Frau Slimani, Sie wurden 1981 in Rabat in Marokko geboren. Sie besitzen die marokkanische und die französische Staatsbürgerschaft, aber Sie leben überwiegend in Frankreich. Gibt es in Ihrem Leben Situationen, bei denen Sie in Konflikt zwischen den beiden Staatsbürgerschaften geraten?
Déjà, je suis pas sûre d'avoir forcément beaucoup plus vécu en France. Plutôt, je suis à moitié-moitié maintenant.
Ich bin gar nicht sicher, ob ich länger in Frankreich als in Marokko gelebt habe. Mittlerweile dürfte sich das in etwa die Waage halten. Ich habe diese doppelte Kultur eigentlich nie als Problem empfunden. Manchmal vielleicht als etwas leicht Störendes. Dass ich mich nicht ganz wohlgefühlt habe, wenn Leute mich in eine bestimmte Schublade stecken wollten, in der ich mich nicht wiedererkannte. Ich würde nicht sagen, dass ich darunter gelitten hätte oder dass es ein Problem gewesen wäre, eher wie ein Unwohlsein.
War das denn mehr in Marokko oder war das eher in Frankreich, das, was Sie schildern?
Dans les deux pays, parce qu'en France, par exemple, on va souvent me ramener à mon origine maghrébine.
In beiden Ländern. In Frankreich thematisieren die Leute meine Herkunft aus dem Maghreb, sprechen mich ständig auf den Islam an und reden dabei viel Blödsinn über Marokko oder Nordafrika im Allgemeinen. Manchmal auch Dinge, die mich womöglich verletzen könnten. Und in Marokko heißt es, dass ich ja eine Französin und keine echte Marokkanerin sei, dass ich zu sehr verwestlicht bin und daher das marokkanische Volk nicht wirklich vertreten kann.
Das, was Sie gerade beschrieben haben, das ist ja etwas, was man auch in Ihrem neuen Roman findet, Le Pays des Autres, das Land der Anderen. Da heiratet eine Frau aus dem Elsass einen marokkanischen Soldaten, der im Zweiten Weltkrieg für Frankreich gekämpft hat. Die beiden ziehen nach Meknès im Norden Marokkos und beide fühlen sich fremd. Sie nämlich als Französin in der repressiven Moral, die Frauen unterdrückt und ihnen jede Freiheit nimmt. Und er, weil er von den Franzosen, den weißen Kolonialherren, ziemlich herablassend behandelt wird meistens. Er wird geduzt statt gesiezt. Wie haben Sie in den Erzählungen Ihrer Familie diese Zeit denn in Erinnerung? Der Roman basiert ja auch zum Teil auf autobiografischen Elementen. Sprach man damals zum Beispiel schon von Rassismus?
Moi, mes grands-parents m'ont toujours raconté des histoires de leur jeunesse.
Meine Großeltern haben mir immer Geschichten aus ihrer Jugend erzählt, von ihrer Hochzeit. Sie waren ja ein sehr untypisches Paar. Es gab nicht viele wie sie in ihrem Umfeld. Deshalb wurden ihnen immer Fragen gestellt. Wie habt ihr euch kennengelernt? Wieso lebt ihr da auf diesem Bauernhof? Aber ich glaube, es waren nicht meine Großeltern, sondern erst meine Eltern, die von Rassismus gesprochen haben. Und meine Mutter erinnerte sich daran, dass sie als kleines Mädchen Opfer von Rassismus wurde. Vor allem seitens der Franzosen, mit denen sie auf der Schule war. Ich kenne in der Tat viele Erzählungen meiner Familie, in denen ich gespürt habe, dass ein Teil ihres Lebens von Gewalt geprägt war.
Die anderen in diesem Buch, das sind die Franzosen, die vor dem Ende der Kolonialisierung in Marokko leben, aber auch die Marokkaner, denen ihr eigenes Land nicht wirklich gehört. Heute leben umgekehrt viele Marokkaner in Frankreich. Aber die Ungleichheit zwischen den beiden Gruppen, die besteht ja weiter, nicht wahr?
Non, je crois pas du tout. Je crois que ce sont deux situations qu'on peut absolument pas comparer.
Das ist heute etwas ganz anderes, das kann man nicht vergleichen. Die Franzosen waren in Marokko natürlich in einer dominanten Position. Sie haben das Land kolonisiert, haben die Macht übernommen, hatten Zugriff auf die Ländereien. Im Verlauf der Geschichte, weil die Marokkaner gekämpft haben, mussten sie gehen. Die Marokkaner in Frankreich waren immer in einer anderen Lage. Sie kamen, um zu arbeiten. Manche haben es sehr gut geschafft.
Et certains aujourd'hui ont très très bien réussi. Bien sûr, la situation de l'immigration est toujours difficile parce que vous êtes déraciné, vous devez tout recommencer depuis le début.
Als Migrant haben sie es natürlich immer schwer. Sie sind entwurzelt und müssen ganz von vorne anfangen. Aber ich kann es nicht leiden, wenn man die Maghrebiner immer als Opfer betrachtet. Kolonisierungsopfer, Immigrationsopfer. Ich finde, man sollte auch das Heldenhafte im Leben dieser Menschen hervorheben. Die Maghrebiner in Frankreich und Europa sind auch sehr erfolgreich und integrieren sich. Sie werden Schriftsteller, Schauspieler, Minister, Firmenchefs. Sie leisten Außerordentliches. Natürlich gibt es kulturelle und soziale Diskriminierung, aber die Marokkaner in Frankreich haben einen immensen Weg zurückgelegt. Sie spielen heute eine enorme Rolle und sie sind in erster Linie Franzosen.
Sie betonen also, Frau Slimani, dass die Nordafrikaner, die Maghrebiner sich nicht immer als Opfer fühlen sollen. Das bringt mich zu einem Zitat von Ihnen. Sie haben einmal gesagt, ich habe mich immer zu 100% marokkanisch und zu 100% französisch gefühlt. Spielt Herkunft denn tatsächlich keine Rolle für Sie und für die anderen Marokkaner, die in Frankreich leben?
Si, elle a une importance dans le sens où.
Doch, das hat schon Bedeutung, wenn es um meine Wurzeln, meine Gefühle geht, um das, was ich bin. Aber es hat nichts mit einer nationalen Identität oder einer Religion zu tun. Es hängt mit Landschaften zusammen und mit Erinnerungen, Gerüchen, Dingen aus meiner Kindheit. Identität, wie sie meist definiert wird, also nationale, kulturelle oder religiöse Identität, all das, was einen vom anderen unterscheidet, damit kann ich nichts anfangen. Ich komme von dort, wo ich eben herkomme. Aber ich könnte auch woanders geboren sein. Ich empfinde keinen Stolz, Marokkanerin oder Französin zu sein. Ich finde es absurd, stolz darauf zu sein, dass man da oder da herkommt. Man hat es sich doch nicht ausgesucht. Meine Identität ist für mich eher begründet in meinen Überzeugungen und in dem, was ich tue, als darin, was in meinem Pass steht.
Haben Sie nicht den Eindruck, dass heute diese Dinge, also die Beschreibung von Identität und die Ablösung von Gruppen gegeneinander, dass das immer wichtiger wird, also ganz im Gegensatz zu dem, was Sie empfinden?
Sie haben recht, ja. Wir werden überdeterminiert durch die Identität. Wir sollen uns ständig mit etwas identifizieren. Als Marokkaner, als Muslim, als Frau, als Mann, als Homosexueller, als Schwarzer und so weiter. Man wird überidentifiziert damit, sodass man sich gezwungen sieht, bestimmte Verhaltensweisen oder Argumentationsmuster anzunehmen. Ich halte davon überhaupt nichts. Als ich meine Eltern gefragt habe, wer bin ich? Haben sie immer geantwortet, keine Ahnung, das wissen wir nicht. Aber sagt es mir doch, damit ich weiß, wie ich mich zu verhalten habe, als Marokkanerin, als Frau. Nein, haben sie gesagt, du musst frei sein, du musst dich selbst erfinden, du darfst dich nicht selbst in eine Schublade stecken. Und ich finde es sehr beunruhigend, wie stark heute das Bedürfnis ist, sich selbst zu definieren und sich mit Gruppen zu identifizieren.
Aber nun gibt es natürlich gerade auch in Frankreich unter den Menschen marokkanischer, algerischer, sagen wir mal nordafrikanischer oder insgesamt afrikanischer Herkunft eben das Gefühl, dass sie staatlicherseits oder von der Mehrheitsgesellschaft diskriminiert werden und sie betonen deswegen so stark ihre Identität.
Non, je crois pas. Bon, d'abord, moi, je n'aime pas trop qu'on réduise les gens qui sont français à des
Nein, ganz und gar nicht. Es gefällt mir auch nicht, wenn man französische Staatsbürger darauf reduziert, dass sie irgendwann einmal woanders herkamen. Es sind Franzosen, fertig. Ganz egal, woher sie kommen. Das hat keinerlei Bedeutung. Diskriminierung und Rassismus gibt es. Man hat weniger Chancen auf einen Arbeitsplatz oder eine Wohnung, wenn man einen Vornamen trägt, der sich maghrebinisch anhört, als wenn er klassischer französisch klingt. Solche Diskriminierungen sind ein Fakt. Dazu gibt es wissenschaftliche Untersuchungen. Aber man muss auch sehen, dass es enorme Fortschritte gegeben hat. Eine Gesellschaft, die frei von jedem Rassismus war, hat es noch nie gegeben.
Je veux dire, est-ce qu'on a déjà vécu dans une société qui n'est pas raciste? Ça n'a jamais existé.
Seit die Menschheit existiert, wurden Menschen diskriminiert oder zurückgewiesen. Wir müssen weiter daran glauben, dass irgendwann eine Welt kommen wird, in der es all das nicht mehr gibt. Ich versuche, diese Hoffnung aufrecht zu erhalten.
Donc moi, j'ai cet espoir-là, même si ça va prendre sans doute beaucoup de temps.
Das Marokko, über das Sie in Ihrem neuen Buch schreiben, hatte als Protektorat damals eine gewisse Eigenständigkeit, anders als zum Beispiel das Nachbarland Algerien, das als vollständiger Teil des französischen Staatsgebiets betrachtet wurde. Man sprach sogar davon, dass das Mittelmeer in gleicher Weise durch Frankreich fließe wie die Seine durch Paris. Diese Auffassung vom Kolonialreich hat Generationen von Franzosen geprägt. Die Aufarbeitung dieser Zeit des Kolonialismus hat ja doch eigentlich relativ spät eingesetzt in Frankreich. Und es gibt ja auch viele Leute, die sich vielleicht doch ein weißes, vielleicht auch in Ansätzen hegemoniales Frankreich heute noch erträumen, wenn man jetzt an den Front National, beziehungsweise der hat sich ja umbenannt in Rassemblement National, denkt.
Dass die von einem weißen Frankreich träumen, sicher, das gibt es. Aber die haben nicht mehr vor, andere Länder zu kolonisieren. Manche fantasieren von einem weißen Frankreich und haben das Gefühl, dass sie es sind, die kolonisiert werden. Sie haben den Eindruck, die Immigration sei eine Form der Kolonisierung Frankreichs. Das ist diese sogenannte Theorie vom großen Austausch. Und ich finde auch, dass wir heute noch viel tun müssen, um die Geschichte der Kolonisierung aufzuarbeiten. In den Schulen und Universitäten muss mehr geschehen. Aber das wurde ja auch begonnen. Ich bin überhaupt nicht der Meinung, dass noch nichts passiert sei. Ich finde das sehr ungerecht gegenüber all den Forschern und Intellektuellen, die sich seit Jahren damit beschäftigen. Aber es gibt viele Jugendliche, die einem sagen, dass sie viel mehr im Kino oder beim Diskutieren mit anderen Leuten über die Kolonialzeit gelernt haben, als in der Schule. Wir müssen unbedingt tiefer graben, um ans Tageslicht zu bringen, was diese Kolonialideologie wirklich bedeutet hat und was davon heute noch übrig ist. In unserem Bewusstsein, in unserem Erbe und in den Denkmälern, den Statuen, die uns umgeben. Das ist ganz gewiss eine pädagogische Aufgabe.
Dans notre patrimoine, dans les statues qui nous entourent, etc. D'être vraiment dans un travail pédagogique, ça c'est sûr.
Sie haben gerade die Intellektuellen angesprochen, auch die Universitäten und die Forschung. Nun hat der Staatspräsident Emmanuel Macron ja seit seiner Wahl auch sehr viel versprochen und dann aber auch einiges eingeleitet, unter anderem eine Studie der Kunsthistorikerin Bénédicte Savoie, die an der Technischen Universität Berlin lehrt, zusammen mit dem senegalesischen Sozialwissenschaftler Felwine Sarr. Die beiden haben eine Studie zur Rückgabe von Kunstgütern verfasst, also Restitution. In Deutschland wird darüber sehr viel diskutiert. Manche fragen sich, sind das rein symbolische Akte oder sind das wirklich wichtige Maßnahmen zur Versöhnung, zur Aufarbeitung der Kolonialgeschichte?
Non, moi je crois que c'est important. C'est à la fois important et symbolique.
Ich finde das sehr wichtig. Es ist ein Symbol, aber von großer Bedeutung. Symbole sind in der Geschichte der Menschheit immer wichtig gewesen. Und dieses Symbol zählt. Ich hatte das Glück, über meine Arbeit für die Frankophonie bei dieser Sache sehr eng beteiligt zu sein. Ich habe einen enormen Respekt für die Intellektuellen, die sich dieser Aufgabe gestellt haben. Die Restitution dieser Werke ist wichtig. Der Kolonialismus, oder besser gesagt, die Eroberung der Welt, Afrikas, Asiens und von Teilen Südamerikas, war immer begleitet vom Diebstahl von Kunstwerken, Diebstahl am kulturellen Erbe. Es wurde nicht nur gestohlen, sondern in die europäischen Museen gebracht, damit die Bevölkerung im Okzident Zugang dazu hat. Und das ist umso gewalttätiger, als die Völker, denen die Dinge gehören, eben keinen Zugang dazu haben. Sie können ihr eigenes kulturelles Erbe also nicht entdecken und darauf stolz sein. Es ist extrem wichtig, dieses Verbrechen anzuerkennen, diesen Fehler einzugestehen. Es ist ein Symbol, aber ein sehr starkes Symbol.
Wenn wir von der Bedeutung der Symbole sprechen, wie Sie es gerade getan haben, dann kommen wir mal zu den großen Symbolen, die gerade diskutiert werden. In den USA, in Großbritannien werden Denkmäler gestürzt oder beschädigt. In Deutschland diskutiert man verstärkt über die Umbenennung von Straßen. Und in Paris, bei Ihnen, ist das Denkmal für Jean-Baptiste Colbert, den Finanzminister Ludwigs des 14., das vor der Nationalversammlung steht, also dem französischen Parlament, stark umstritten. Colbert gilt nämlich als Symbolfigur für den Sklavenhandel. So ganz konkret gefragt, sollte man solche Denkmale wie das für Colbert entfernen?
Auf keinen Fall. Ich bin absolut gegen solche Sachen. Man darf die Geschichte nicht tilgen, nicht alle Spuren verwischen. Man muss mit diesen Spuren leben. Dieses Erbe prägt uns, ob es schrecklich ist oder großartig. Aber wir müssen damit leben, damit man weiß, dass es das gegeben hat. Ich bin sehr misstrauisch denen gegenüber, die alles wegwischen und keine Erinnerung lassen wollen. Es besteht das Risiko, dass das Gedächtnis manipuliert wird. Nehmen Sie zum Beispiel diese berühmte, sehr rassistische Werbung für Schokolade mit dem Schwarzen, der ruft, ah bon, Banania, oh Banania, wie lecker. Wenn Sie dieses Bild verbieten, wie wollen Sie irgendwann einmal den Kindern erklären, dass es vor 100 Jahren erlaubt war, sich über Schwarze lustig zu machen? Wir müssen diese Spuren bewahren, sonst können wir das unseren Kindern später nicht mehr verständlich machen. Man kann Tafeln anbringen und Erläuterungen hinzufügen, aber es ist sehr, sehr wichtig, dass es Orte der Erinnerung gibt, dass man begreift, warum etwas furchtbar war. Diese Dinge umgeben uns, wir müssen damit leben, denn es ist unsere Vergangenheit.
Sie sagen, Frau Slimani, man soll die Dinge in einen Kontext stellen, Erläuterungen anbringen. Aber wie kann man das denn ganz konkret machen, dass man die Geschichte des Kolonialismus stärker in das Bewusstsein der Öffentlichkeit bringt, in Frankreich oder auch in Europa? Ein Ministerium für Diversität wird ja zum Beispiel gefordert in Frankreich. Was halten Sie davon?
Ich bin Schriftstellerin und keine Politikerin. Ich kann auf solche Fragen nicht antworten. Das ist nicht meine Rolle. Ich schreibe Romane. Was mich betrifft, ist die beste Weise, mich mit solchen Dingen zu beschäftigen, Erzählungen zu schreiben. Es gibt nichts Wichtigeres als eine gemeinsame Erzählung, um etwas zu begreifen. Es geht nicht um Hass oder Vergeltung.
Autour de cette histoire, sans être ni dans la haine, ni dans la vindicte. Voilà, cette histoire, elle a eu lieu. Est-ce que moi, Marocaine, je dois haïr les Français jusqu'à la nuit des temps parce qu'ils ont colonisé mon pays?
Soll ich als Marokkanerin die Franzosen jetzt bis in alle Ewigkeit hassen, weil sie damals mein Land kolonisiert haben? Das wäre lächerlich. Wir müssen eine gemeinsame Erinnerung finden und versuchen, dem anderen zuzuhören. Was hat er zu sagen? Und wir müssen auch die Vergangenheit durchforsten, um weitere Dinge herauszufinden. Aber welche politischen Maßnahmen nötig sind, das kann ich Ihnen nicht sagen. Das ist nicht meine Rolle. Und genau deswegen bin ich auch nicht in der Politik, sondern ganz zufrieden damit, Romane zu schreiben, damit ich solche Fragen nicht beantworten muss.
Aber Sie kümmern sich natürlich schon um die Frankophonie. Sie sind eine Art Beauftragte für die Frankophonie. Was tun Sie denn in diesem Zusammenhang für die Verständigung?
Déjà, ce qu'on essaye de faire, c'est de montrer qu'on n'est pas obligé d'être dans une vision.
Es fängt schon damit an, dass wir versuchen müssen, keine franco-zentrierte Sichtweise der Frankophonie einzunehmen. Die französische Sprache ist in allen einstigen Kolonien die Beute, die dort geblieben ist. Wir wurden kolonisiert und haben viel verloren, aber wir haben auch etwas gewonnen, nämlich die Sprache. Diese herrliche Sprache, die uns gehört. Dafür schulden wir Frankreich nicht. Sie gehört uns. Zusammen mit anderen Sprachen. Es ist eine Vision, die auf die Zukunft gerichtet ist. Manche reden heute wie besessen von der Vergangenheit, vom Hass. Man darf nicht in diese Falle gehen, wie leider einige Länder des Südens, dass man nur davon spricht, dass alle Probleme von der Kolonisierung kommen, nur weil die Regierenden nicht das tun, was sie sollten. Dass man in diesem andauernden Phantasma lebt, alles sei nur die Schuld der Kolonisierung. Wir richten unsere Arbeit auf die Zukunft aus. Wir betrachten die Vergangenheit mit Objektivität und Hellsichtigkeit, aber eben nicht voller Hass und mit Engstirnigkeit.
Sie sind Schriftstellerin natürlich und sehen sich eher dafür zuständig zu schreiben. Lassen Sie mich einen Ihrer Schriftstellerkollegen kurz erwähnen, Kamel Daoud aus Algerien, einer, der sich ja auch immer sehr einmischt in die Debatte. Er hat kürzlich geschrieben in einer französischen Zeitung, der Okzident ist nicht perfekt und muss verbessert, aber er darf nicht zerstört werden. Er sieht eine blinde Zerstörungswut in den derzeitigen Debatten in Frankreich und auch im Mittleren Osten. Stimmen Sie ihm, dem Literaten, denn zu?
Oui, je suis d'accord avec lui. Et je pense que les Occidentaux ne se rendent pas compte d'une chose, c'est que nous, on vient.
Das ist genau meine Meinung. Vielen im Westen ist nicht klar, dass wir beide aus Ländern kommen, in denen der Westen diabolisiert wird. Oft hasst man den Okzident und sagt, die Leute dort haben uns kolonisiert. Sie behandeln uns rassistisch und verabscheuen uns. Sie sind islamophob. Das ist ganz furchtbar. Manche Leute im Westen glauben das am Ende und sagen dasselbe wie die Islamisten bei uns. Es macht mich unendlich traurig, dass der Westen seine eigenen Werte nicht verteidigt, seine Sicht auf die Welt. Für viele Menschen in Ländern, in denen der Islam Staatsreligion ist oder die Frauen keine Rechte haben, mag es nicht immer leicht sein, wenn sie in den Westen kommen. Aber ich kann meine Sexualität ausleben. Ich kann abtreiben lassen, ich kann mich frei bewegen. Ich muss niemandem Rechenschaft abgeben. Ich bin frei, kann mich frei äußern. Und das ist doch etwas Außerordentliches. Wenn man das nicht selbst erfahren hat, ist man sich dessen nicht bewusst. Deswegen finde ich die Leute, die zur Zerstörung und zum Hass auf den Okzident aufrufen, sehr gefährlich. Der Westen hat viele Fehler, wie Kamel Daoud es sagt. Er ist absolut nicht perfekt und vieles muss verbessert werden. Aber er verkörpert die Aufklärung und er ist einer der größten demokratischen Räume der Welt. Wenn die Menschen im Westen nicht in der Lage sind, das zu erkennen und zu verteidigen, dann wird es auch für uns, die Intellektuellen der muslimischen Welt, kompliziert. Wir kämpfen für den Laizismus. Ich habe manchmal den Eindruck, wir glauben stärker an die universellen Werte als der Westen selbst.
Intellektuelle du monde musulman, laïque, etc., qui nous battons pour ça. Et parfois, j'ai l'impression que nous, on croit plus à l'universalisme que les Occidentaux eux-mêmes.
Sie haben gerade erwähnt, die Rolle der Sexualität, über die Kamel Daoud auch häufig geschrieben hat, aber vor allem sie selbst, sowohl in ihrem neuen Roman Le Pays des Autres, wo die Machtverhältnisse zwischen Mann und Frau im Mittelpunkt stehen, aber auch in anderen Werken, die Sie vor einiger Zeit oder vor kurzem geschrieben haben, wo es um die Sexualität vor allem der marokkanischen Frauen, um die Unterdrückung, um das patriarchalische System geht. Um vielleicht am Schluss noch einmal das kurz zusammenzufassen, wie sehen Sie denn die Verbindung zwischen Rassismus, sozialen Fragen, sexuelle Unterdrückung, rassistische Unterdrückung? Kann man das irgendwie benennen und zusammenfassen?
Die koloniale Eroberung war auch eine sexuelle Eroberung. Für den Westen war die Kolonisierung eine sexuelle Kompensation. Dort in den Kolonien konnte man alles machen, was man wollte. Die Frauen waren auf Objekte reduziert. Die Männer im kolonialen Raum wurden aufs Äußerste gedemütigt, denn es handelte sich um ihre Schwestern, ihre Frauen oder ihre Töchter. Viele Wissenschaftler und Intellektuelle haben gezeigt, dass die Konfrontation zwischen Männern und Frauen die Verschlechterung der sexuellen Beziehungen in der postkolonialen Welt darauf zurückzuführen sind. Die Rückkehr des Schlagstocks, eine Rückkehr der Gewalt in den Beziehungen, der Zusammenhang ist sehr stark.
Madame Slimani, merci beaucoup.
Merci beaucoup, c'est gentil.
Die französisch-marokkanische Schriftstellerin Leila Slimani über die Nachwirkungen der Kolonialzeit in Frankreich. Sie schreibt derzeit an einem mehrteiligen Roman über die Epoche der Unabhängigkeitsbestrebungen Marokkos, dessen erster Band im kommenden Frühjahr auf Deutsch erscheint. Dirk Fuhrig wünscht Ihnen noch einen schönen Nachmittag und jetzt folgt hier im Programm die Sendung Kultur heute.